Bücher zum Podcast, zur Anwaltstätigkeit, zur Strafverteidigung oder Anwaltsprüfung findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin-zusammengeschrieben.ch. Zum Stöbern, Nachlesen und Weiterdenken. Jetzt zur Folge. Das ist die Reihe «Gefahr ist kein Gefühl» mit dem Thierry Urwiler. Er hat ein fantastisches Buch geschrieben, «Gefahr- und Risikonachweis im Präventionsstrafrecht». Wir gehen von einem Standardfall aus und diskutieren anhand von dem Standardfall die verschiedenen Themen von seinem Buch. Der Fall ist die, eine Person ist wegen schwerer Körperverletzung verurteilt, befindet sich in einer stationären Massnahme nach Artikel 59 StGB. Er ist jetzt bereits 4 Jahre in dieser Massnahme. Es ist Diskussion, ob man die Person soll bedingt entlassen. Man erstellt das Gutachten und das Gutachten kommt zum Schluss, das Rückfallrisiko ist hoch. Und heute wollen wir mal das Risikoinstrument anschauen, wo man das misst. Bei mir zu Gast, Thierry Urwiler.
Hi, Duri.
Was ist ein Risikoinstrument?
Also eigentlich ganz vereinfacht gesagt, ist das eine Entscheidungshilfe für die sachverständige Person, mit dem sie versucht, das Rückfallrisiko von dieser Person, die sie begutachten muss, einzuschätzen. Und was es klassischerweise ist, ist eigentlich, ich sage jetzt mal ganz grob, eine Zusammenfassung der wichtigsten Faktoren, die Hinweise geben, welche Personen eher stärker oder weniger stark rückfallgefährdet sind. Das ist in ganz wenigen Worten ein Risikoeinschätzungsinstrument.
Es passt nicht jedes Instrument auf jede Frage.
Absolut. Und das ist etwas, was ich glaube, in der Praxis noch viel zu wenig angeschaut wird. Weil die Instrumente werden ja immer unter gewissen Rahmenbedingungen empirisch getestet. Und einer der ganz zentralen Entscheidungen dort ist, was werten wir überhaupt als Rückfall? Und da kann man ganz unterschiedliche Kriterien verwenden. Man kann zum Beispiel sagen, ich misse alles, was bei dieser Person später allenfalls mal im Strafregister eingetragen wird. Man kann aber auch sagen, ich misse alles, was im Katalog von Artikel 64 Strafgesetzbuch reinfällt. Das heisst, die schweren Verbrechen, wie eben vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung und so weiter. Das ist ein viel engeres Kriterium. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied, weil wenn mich zum Beispiel rechtlich jetzt nur die ganz schweren Straftaten interessieren, dann ist womöglich ein Instrument, das ein viel breiteres Kriterium zum Messen hat verwendet, gar nicht so wirklich relevant für meine Fragestellung. Und das ist etwas, was total wichtig ist und wo ich glaube, dort müsste das Gericht noch etwas genauer hinschauen. Sagt mir das Instrument überhaupt etwas zu dem, was mich rechtlich interessiert?
Also vielleicht ganz einfach abgebrochen. Der beste Thermometer hilft mir nicht, wenn mich der Blutdruck interessiert.
Richtig, genau. Ja.
Jetzt, wie misst man denn so ein Instrument?
Das ist etwas, wo ich so ein bisschen einen Kontrast möchte zeichnen zwischen so, wie man es jetzt macht und nachher, wie man es sollte machen. Weil das sind so zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also grundsätzlich würde uns ja das Recht durchaus vorgeben, dass wir das müssen anschauen, auch im Strafverfahren. Es sagt nämlich in Artikel 139 StPO, dass man die Beweiseignung von der Beweis sicherstellen muss. Und dafür referenziert so auf Stand von Wissenschaft und Erfahrung. Das tönt irgendwie so sehr klipp und klar, was damit gemeint ist. Und wenn man dann so ein bisschen in die Praxis hineingeht, und jetzt komme ich so ein bisschen in den dunkelgezeichneten Bereich, dann merkt man relativ schnell, wow, das ist alles andere als klar. Also es gibt irgendwie Entscheide, die sagen, ja, Beweis geeignet ist, wenn es von einer fachlich qualifizierten Person gesagt wird, was einfach etwas komplett anderes ist. Dann gibt es andere Entscheide, die sagen, ja, so Beweiseignung, da geht es eigentlich mehr um Verwertungsfragen. Und wiederum andere sagen, nein, das ist eine eigenständige Prüfung, die Beweiseignung. Und dann kommt noch das Bundesgericht und tut das eigentlich allermeistens im Rahmen von der Beweiswürdigung vom Gutachten anschauen. Und wie es heute macht, ist Fast nicht, um es jetzt mal ganz hart zu sagen. Es vertraut ganz stark darauf, dass die sachverständige Person
schon wissen, was sie machen.
Genau, dass sie wissen, was sie machen, weil sie werden ja schließlich als Expertin, als Experte beizogen und die werden ja wohl schon nicht etwas beiziehen, was für das Recht irgendwie völlig untauglich ist. Und jetzt ist das so ein bisschen der Haken, die sachverständige Person, oder zumindest die allermeisten, es gibt Ausnahmen, die sie vielleicht geschult in, wie man Begutachtungen macht, wie man auch gewisse grobe Parameter anschaut, aber ihr Schwerpunkt ist nicht primär darin, dass sie irgendwie Validitätsstudien durchführen und die entsprechenden Parameter genau analysieren, sondern die haben einen anderen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit.
Also die kennen alle die Instrumente, die sie anwenden, mitunter gar nicht so gut.
Also zumindest für einen Teil von der Sachverständigen dürfte das zutreffen. Es gibt natürlich Leute, die auch wissenschaftlich tätig sind. Dort sieht es anders aus. Also ich denke, bei den grossen universitären Zentren oder psychiatrisch-universitären Zentren ist das anders. Allgemein Leute, die eine stärkere Forschungsanbindung haben, dort dürfte mehr Know-how diesbezüglich rum sein, aber bei anderen dürfte es doch sehr schnell schlechter werden. Und wenn wir uns eben vor allem vorstellen, dass in der Schweiz als Bundesgericht mal gesagt hat, es reicht, wenn jemand eine Psychiatrie-Weiterbildung hat gemacht, dann muss die Person ja nicht mal forensisch spezialisiert sein, um das Ganze zu begutachten. Und das heisst, dass einfach auch Leute Instrumente brauchen, die da nicht eingängig entsprechend geschult sind. Und das führt dazu, dass es relativ wenig bringt, die Person zu fragen, ob das Instrument gut genug untersucht wird, weil die Chance ist nicht ganz tief, dass die Person das selber nicht weiss, aber auch nicht Nein kann sagen, weil wenn sie nämlich würde sagen, nein, das ist nicht genug untersucht, würde sie ja gerade beweisen, dass sie ein untaugliches Gutachten hat erstattet. Also das heisst, so wie wir es momentan aufgebaut haben, mit dem grossen Vertrauen in das methodische Ermessen von der sachverständigen Person, ist es nicht so schlau. Das ist der dunkle Bereich. Und jetzt komme ich so ein bisschen zum Hauen. Ich glaube, wir können durchaus im Recht das ein bisschen schlauer aufgleisen, dass wir eben das mit klaren juristischen Kriterien versuchen zu bestimmen. Weil, was momentan eben nicht funktioniert, ist darauf abstellen, ja, braucht einfach was wissenschaftlich anerkannt ist. Und das klingt da wieder keiner gut, oder? Man denkt so, ah ja, voll, das ist ja noch gäbig zu handhaben. Aber wenn man es dann mal anschaut, merkt man, das ist alles andere als klar. Wer geht man überhaupt fragen? Welche Disziplinen sind da inklusive? Und geht man wirklich alle Disziplinen fragen? Oder nicht sinnvollerweise nur die, die eine Ahnung davon haben? Wie findet man heraus, dass die eine Ahnung davon haben? Und so weiter und so fort. Wenn man mal den Standard ein bisschen anschaut, merkt man, es ist alles andere als klar, wie man das anwenden sollte. Und dann kommt noch etwas Wichtiges. Es geht nämlich auch darum, ja, wie viel empirische Ungewissheit sind wir bereit zu akzeptieren. Und das ist schlichtweg eine normative Frage. Das ist eine Rechtsfrage. Beweiseignung ist nicht einfach eine Sachverhaltsfrage. Und das müssen wir im Strafprozessrecht beantworten. Also wir können nicht einfach rausdelegieren an die empirischen Disziplinen, sondern wir müssen die Frage beantworten. Und darum, glaube ich, braucht es ein anderes Lösungsmodell.
Wie mutig bist du, Thierry?
Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Lebensfeld.
Ja, in dem, wo wir jetzt gerade diskutieren. Ja. Aber weißt du, jetzt hast du das gesagt, ja. Sehr kritisch. Ja. Aber wenn man es jetzt konkret anschaut, ja. Sagen wir jetzt mal die Dittmann-Liste.
Ja.
Oder der Basler Kriterienkatalog,
ja.
Oder Futrist.
Ja.
Bist du bereit, darüber zu reden?
Ja, klar.
Ja. Also fangen wir auch bei der Dittmann-Liste.
Ja, also vielleicht muss ich zuerst mit den Kriterien kurz anfangen, die ich finde, die relevant wären. Oder? Damit ich es so wie ein bisschen einbetten kann, wo ich welches Instrument wie wo kritisieren. Also für mich ist es relativ klar, dass man überhaupt kann diskutieren kann, ob ein Instrument beweisgeeignet ist, braucht es zuerst mal eine publizierte Studie dazu. Und dort fallen wir zum Beispiel schon bei der Dittmann-Liste weg. Dazu zu diesem Instrument, auch wenn es relativ gross verbreitet ist. In den deutschsprachigen Regionen der Schweiz gibt es meines Wissens keine einzige Validierungsstudie
dazu. Darf ich noch sagen, was das heisst? Also Publikation heisst, dass man die Arbeitsweise offen legt. Also an welcher Person ist das Instrument geprüft worden? Was hat als Rückfall gegolten? Wie lange hat man die Personen beobachtet? Wie häufig ist das Instrument richtig oder falsch gelegen?
Ja, genau, so in die Richtung kannst du dir vorstellen. Also, zumindest so etwas braucht es mal, damit man überhaupt kann zielgerichtet diskutieren, reicht uns das normativ. Wenn wir keine Studie dazu haben, dann ist es einfach mal eine Behauptung, dass das funktioniert, ohne dass man das wüsste. Also das ist gleich, wie wenn ich dir so ein bisschen basierend, weil ich andere Flugzeuge angeschaut habe, ein Flugzeug würde anfangen nachzubauen und sagen, mal, das fliegt schon, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht einsteigen, sondern wir würden sagen, ja, jetzt wollen wir das zuerst mal testen. Und das ist das, was ich eben als Forderung aufstelle. Ich glaube, wie jedes andere Hochsicherheitssystem müssen auch solche Instrumente zuerst mal empirisch getestet werden und nur dann kann man überhaupt schauen, reicht uns das, was der Test da ergeben hat in diesem Zusammenhang. Und eben, wenn wir jetzt über die DeepMind-Liste reden, die ist tatsächlich einfach nie empirisch angeschaut worden. Und darum fällt sie bei mir schon auf der Stufe vom Publikationskriterium raus. Und bei Fotres muss man nach den Versionen differenzieren. Da gibt es eine Studie zu 2.0. Zu Version 3.0 und 4.0 gibt es keine und dort ist dann eigentlich die Antwort die gleiche. Weil wir dort nicht wissen, wie die Leistungsparameter sind, müssten wir eigentlich im Status quo sagen, wäre das meines Erachtens nicht beweisgeeignet.
Also seine Leistungsfähigkeit ist nie überprüft worden?
Ja, also zumindest eben 3 und 4.0 nicht. Und beim anderen müssen wir die inhaltlichen Kriterien anschauen. Und das ist etwas, das ist auch wieder, das ist zeitlich veränderbar, also mit kann die Untersuchungen durchführen, aber mein Standpunkt ist, wir müssen durchführen. Es kann nicht sein, dass wir Instrumente verwenden, die nie sind getestet und auf ihre entsprechenden Leistungsparameter untersucht worden sind.
Ja. Eben, und es langt einfach nicht, viele Fachpersonen verwendet es. Nein. Eben, es muss in realen Fällen überprüft worden sein und die Ergebnisse müssen zeigen, was das Instrument kann und was nicht.
Ja, genau, richtig. Das ist so die Mindestanforderung, die es gibt. Und dann ist die Dörli wie aufgestossen zu den inhaltlichen Prüfungskriterien. Und da gibt es im Wesentlichen drei Punkte, die ich denke, besonders relevant sind. Also zum einen mal, einer von den wichtiger Aspekt ist die sogenannte Trennschärfe. Also ich möchte ja, dass jemand, der in so einem Instrument eher ein bisschen höher scored, im Schnitt doch ein bisschen häufiger rückfällig wird als eine Person, die niedrig scored. Das ist so die absolute Mindestanforderung. Das heisst, ich brauche zuerst mal eben die hinreichende Trennschärfe. Und wenn ich das habe, reicht es natürlich noch nicht, weil jetzt weiss ich so, im Sinne von einer Reihenfolge, weil er ein bisschen risikoreicher ist als die andere Person. Aber wir im Recht, damit wir gute Verhältnismäßigkeitsentscheidungen treffen können und auch schauen, ob der relevante Risikosachverhalt bewiesen ist, müssen ja auch noch wissen, ja, wie wahrscheinlich ist jetzt der Rückfall. Und dann brauchen wir eben eine zweite Dimension. Wir brauchen Angaben zu der sogenannten Kalibrierung. Also wenn wir das Instrument sagt, Personen in dieser Gruppe sind etwa 20% Risiko, dann möchte ich, dass der Wert so in etwa zutrifft. Also wenn ich dann in einer Nachuntersuchung feststelle, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, das ist 50% oder das ist 10%, ist beides problematisch. Weil ich
also 10% Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl stimmt?
Nein, also wenn ich jetzt würde sagen, das Instrument sagt mir 20%, dann würde ich erwarten, dass wenn ich nichts mache, dann wäre etwa 20% rückfällig. Mhm. Wenn ich in einer Nachuntersuchung jetzt aber feststelle, da werden entweder nur 10 rückfällig oder im umgekehrten Fall 50. Beides ungut, weil dann hat die Probleme mit der Kalibrierung. Dann
eben ist genau,
ja, meine Einschätzung wirklich einfach off und zwar nicht ganz wenig. Und das heisst, ich brauche in einem zweiten Schritt eben wirklich ohne gute Qualität bei der Kalibrierung. Und das Dritte, was ich dann angeschaut habe, ist, funktioniert das Instrument auch über verschiedene Gruppen hinweg gleich gut. Und das ist eben gar nicht immer so klar. Es kann zum Beispiel sein, dass Personen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft dann irgendwie schlechter wegkommen, weil vielleicht auch gewisse Strafverfolgungspolicies anders funktionieren. All das müssen wir testen. Und da haben wir doch auch bei den Instrumenten, die ein bisschen besser sind, untersucht worden, in der Schweiz eine relativ grosse Lücke. Es gibt zwar Studien zu gewissen Instrumenten, aber die sind doch mittlerweile ziemlich in die Jahre gekommen, zum Teil mit sehr kleinen Stichproben. Und all das, würde ich sagen, wird doch recht hohen Grundrechtsintensität, die dann auch an präventive Reize zugeknüpft ist, nicht gerecht. Da müssen wir strenger sein. Und das habe ich versucht, in meinem Lösungsmodell so ein bisschen herzuleiten.
Also was wäre ein einfaches Bild für das, was du jetzt gesagt hast?
Ein einfaches Bild.
Also ja, eine Wetter-App, die sagt...
Ja, also, ja. Also, das Erste ist, ich möchte ein Instrument haben, das mir eine gute grundsätzliche Sortierung, sage ich jetzt mal, eine Reihenfolge bekommt.
Also morgen ist schön, übermorgen ist regnerisch, übermorgen ist windig.
Oder einfach so nach Größe sortieren. Oder wenn ich jetzt so ganz verschiedene Figürchenformen habe und ich kann es dann so nach einer Größe sortieren, wo ich vom ganz Kleinen bis zum ganz Grossen gehe, da würde ich hoffen, dass mir das zum Beispiel einen visuellen Test recht gut kann bringen. Mhm. Oder dann bringe ich das super hin. Und das ist so nichts anderes als so ein bisschen übersetzt jetzt bei der Trendschärfe. Ich möchte, dass mir das Instrument einigermaßen eine gute Sortierung ermöglichen zwischen Personen, die eher ein niedrigeres oder ein höheres Risiko haben, dass ich die nicht durcheinander bringe, sage ich jetzt mal ganz einfach. Mhm.
Und was wäre Kalibrierung?
Kalibrierung ist, wenn ich sage, morgen, eben am Wetterbeispiel, das was du hast gesagt, morgen ist 20 Grad und nachher habe ich 30, schlechte Kalibrierung. Wenn ich irgendwie sage, morgen ist 20 Grad und es ist an ähnlichen Tagen, morgen ist es dann irgendwie entweder 19 oder 21 oder 20 mhm. Grad. Dort bin ich relativ gut kalibriert. Ich bin auch bei dem Bereich, wo ich angesagt habe. Oder man kann so wie mit Jassen. Man sagt eine gewisse Zahl an und dann löst man die Zahl auch ein. Das ist dann eine gute Kalibrierung. Und das letzte Beispiel, so das Fairness-Element, dort kann man eigentlich sagen, ja, werden gleiche Risikoprofile wirklich auch gleich eingestuft. Und dort kann man ganz simpel sagen, wenn ich zwei Leute habe, die eigentlich ein identisches Risikoprofil empirisch haben, aber irgendwie ist es dann erwartungswidrig so, dass bei einer Person irgendwie ein schlechteres oder ein günstiges Profil anzeigt als bei anderen, dann habe ich dort ein Problem, eine Baustelle. Das ist so das Kriterium, das auch noch von Bedeutung ist. Das sind so für mich Schlüsselkriterien, anhand denen man muss Beweiseignung beurteilen. Und dann habe ich ein Element noch nicht erwähnt, das muss ich jetzt noch eine Art wie nachschieben, ist, wir können ja das Ganze jetzt so rein statistisch anschauen und eben nur nach der sogenannten prädiktiven Validität fragen, das sind eben so Trendschärfe, Kalibrierung, die ich vorher gesagt habe. Aber all das reicht uns ja noch nicht. Wir möchten auch wissen, warum ist das überhaupt oder warum sind das Risikofaktoren bei dieser Person? Wenn wir jetzt sogenannte rein statistische Prädiktoren würden genügen, dann könnte es ja sein, dass wenn man eine ganz grosse Gruppe an Menschen untersucht, ich mache jetzt bewusst ein übertriebenes Beispiel, dass viele Leute dort in dieser Stichprobe rote Socken getragen haben. Und wenn jetzt gerade zufälligerweise die mit den roten Socken sehr häufig rückfällig werden, dann würde jetzt ein rein statistisches Prädiktorenverständnis würde zum Schluss kommen, rote Socken sind ein Risikofaktor für Rückfälligkeit. Dass das offensichtlich nicht so ein schlaues Kriterium ist, auf die Idee kommt man, wenn man das Ganze dann theoretisch anschaut und sagt, steht das in einem theoretisch begründbaren Zusammenhang mit Rückfälligkeit, dann wird es bei roten Socken deutlich schwerer, als wenn jemand sogenannte antisoziale Einstellungen hat und sagt, wie es den anderen geht, ist mir eigentlich scheißegal. Also das heisst, wir müssen auch noch wie prüfen, haben die Instrumente Kriterien drin, die wir in einen sinnvollen theoretischen Zusammenhang mit Rückfälligkeit bringen können. Wenn all das erfüllt ist, was ich vorher gesagt habe, dann, und zwar basierend auf aktuellen Studien mit genug grossen Samples, die in der Schweiz durchgeführt wurden.
Darf ich da gerade einhaken?
Ja.
Eben die Schweiz, föderalistisches System.
Ja.
Also wenn ich dich richtig verstanden, man braucht möglichst lokale Daten, also genau. Schweizer Fälle. Ja. Man braucht aktuelle Daten,
ja.
Man braucht passende Personengruppen. Man richtig. Braucht 30-jährige Männer und ja. Kannst eine Studie für 30-jährige Männer nicht auf eine 75-jährige ja. Frau anwenden. Ja. Und du brauchst saubere Studien
ja.
Und du brauchst Wiederholungen.
Ja, richtig.
Ist die Schweiz nicht zu klein für das?
Und das zeigt uns, dass das, was wir bisher ein bisschen mehr hatten, dass jede Institution so ein bisschen mit ihren Einzelstudien vorgeht, dass ich glaube, das ist nicht ein Zukunftsmodell.
Nein, das ist widersinnig. Ja. Aber man könnte auch nicht einfach amerikanische Studien nehmen.
Das ist so, man kann nicht einfach amerikanische Studien nehmen, aber was man natürlich andenken kann, ist, dass man etwas versucht, was jetzt in Deutschland gerade am Anlaufen ist, nämlich, dass man in einem ersten Schritt eine Vereinheitlichung von der Basisdokumentation in den forensischen Einheiten macht und dass man durch die vereinheitlichte Basisdokumentation inklusive der Risikoeinschätzungen nachher auch die Möglichkeit hat, sogenannte Multicenter-Studien zu machen. Weil dann kann man nämlich alle Fälle über die ganze Schweiz hinweg poolen und dann ist man dann gleich bei Stichproben, die Grösse haben, wo man kann sagen, okay, da kann man jetzt doch einigermaßen
ist das so?
Gut damit ja. Leben. Und man muss natürlich auch sehen, das wird sich über die Jahre auch noch aufleppern, oder? Weil Da kommen ja jedes Jahr auch wie neue Personen in das System rein und das gibt dann mit der Zeit schon eine recht grosse Stichprobe, die man könnte zusammenstellen könnte. Aber, muss man auch sagen, das ist ein Mammutprojekt. Wenn man das machen will, in der föderalistischen Schweiz, dann wird man nicht ein paar Jahre müssen rechnen, dann reden wir wahrscheinlich von Veränderungszeiträumen von 1 bis 2 Jahrzehnten.
Also ich möchte schnell auf ein einfaches Bild abbrechen. Also ein Medikament, das nur an jungen Männern getestet worden ist, da kannst du nicht betreffend Wirkung und Nebenwirkung auf eine 75-jährige Frau anwenden, identisch anwenden.
Es geht ein bisschen um das. Ist zumindest mit grossen Unsicherheiten versehen. Oder? Also bei den Medikamenten könntest du jetzt, müsstest wahrscheinlich auch noch je nach Substanzgruppe differenzieren. Also wenn du einfach weißt, es gibt irgendwo einen Schwellenwert, wonach eine Person bei einem Schlafmittel einfach weg ist, dann kannst du sagen, ja, mit Blick auf das Outcome schlafen, könntest du ziemlich sicher sein, dass die Person dann auch schläft. Aber du weißt nicht, ist sicher für die Person. Also die Nebenwirkungen oder wie es dann toleriert wird und so, das wüsstest du dann wiederum nicht. Also man muss auch dort recht kontextspezifisch das anschauen und im Risikokontext muss man wirklich das immer auch so ein bisschen in den gleichen Grundsätzen anschauen.
Das ist eine Podcast-Reihe mit dem Thierry Urwiller. Gefahr ist kein Gefühl. Ich würde gerne in einer nächsten Folge mit dir anschauen, Thierry, ob die Instrumente heute, wo man zwar gehört, und sie sind alle nicht genug validiert oder nicht einmal publiziert, aber werden die Instrumente überhaupt richtig angewendet?
Sehr gerne.
Das war es auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, die Folge hat dich zum Weiterdenken angeregt. Verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven helfen uns, gemeinsam besser zu werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Weitere Episoden und meine Bücher findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald.